Elisabeth Harman, Das Kindermädchen, gelesen von Ruland Wiesnecker. Die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70 Jahre und, wenn in Kraft, 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Die Bibel, Psalm 90. Die Flugzeuge. Mit zitternden Händen versucht sie, das Schwarzpapier dort zu befestigen, wo es sich am Fenster gelöst hat. Das Sirenengeheul kündigt sie an, die 10. Reiter der Apokalypse. Noch ist es mehr zu ahnen, das dunkle Dröhnen, doch es kommt näher. Vielleicht Richtung Neukölln, vielleicht wird es auch Spandau treffen oder Köpenick. Vielleicht aber auch den Grunewald dieses Mal, diese Straße und dieses Haus. Wo Olga jetzt sein mag. Nicht nachdenken, bloß nicht nachdenken. Vielleicht hilft Wachs. Sie löscht die Kerze und taucht den Finger in die heiße Flüssigkeit. Damit bestreicht sie den Holzrahmen und versucht erneut, das Fenster korrekt zu verdunkeln. Der Sirenenton jagt den Schrecken in den Körper, der nur noch einen Impuls kennt. Fliehen, sich verkriechen, Schutz suchen, beten. Vor dir sind 1000 Jahre wie ein Tag. Lehre uns, Herr, unsere Tage zu zählen. Du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Paula? Die Tür zu dem kleinen Kabuff über dem Ofen wird aufgerissen. Im Licht einer Kerze erscheinen die angsterstarrten Züge eines Kindes. Paula! Flink klettert der Junge in den engen Raum, der sogar für ihn zu niedrig zum Stehen ist. Du sollst schlafen. Sie lächelt, als sie sein Gesicht unter dem verstrubbelten Haar sieht. Er stellt die Kerze ab und kriecht neben sie. Was machst du da? Ich stricke. Er deutet auf die vielen Päckchen mit Verbandmull. Eines ist geöffnet. Sie hat gerade den weißen Strang zu einem Ärmel verarbeitet, als der Alarm begann. Das ist verboten. Ich muss das melden. Sie lacht und fährt ihm mit der Hand durch die Haare. Vor 2 Jahren, als sie in dieses Haus gekommen war, wäre ihr bei diesen Worten Himmelangst geworden. Das war die Zeit, in der er sie kaum angesehen hatte und die einzigen Worte, die er an sie richtete, Befehle waren. Ihm fehlt der Vater. Die Mutter hat keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Sie ist oft außer Haus. Manchmal bringt sie die Männer auch mit, dann versucht sie, den Jungen abzulenken. Der Junge hatte sie dafür gehasst, weil sie wusste, was seine Mutter tat. Er hatte sie gehasst, bis er das Fieber bekommen hatte und ihm nichts mehr helfen konnte. Nur noch nasse Umschläge und eine kühle Hand auf der Stirn. Ihre Hand, nicht die der Mutter. Als die Krise kam, hatte sie sich zu ihm gelegt und ihn festgehalten. Er war nicht gegangen. Seitdem ist er ihr Sohn. Jetzt ist sie 14 und ihr 11 und die 1000 Tage sind wie ein dunkler Tag. Herr, wann geht er vorüber? Der letzte Winter war kalt. Sie schiebt seinen Pyjama-Ärmel hoch und probiert die Länge an. Du sollst nicht frieren dieses Mal. Sie kommen, sagt er. Sie nickt. Die Invasion muss direkt bevorstehen. Sie weiß nicht genau, was das ist, die Invasion. Es muss der Auslöser für die längst überfällige Vergeltung sein, mit der man den Feind bestrafen will. Der Sirenenton mahnt durchdringend und unmissverständlich. Sie versteht nicht, warum nicht wenigstens der Junge in den Keller darf. Warum die Freifrau es einen Tag lang gestattet und den anderen verbietet. Der Sirenenton ist anders heute. Sie weiß nicht, ob es nur das Blut ist, das in ihren Ohren rauscht, oder der Wind in den Bäumen im Garten, oder ob die Flugzeuge tatsächlich wiederkommen. Lass sie woanders hinfliegen, Herr. Wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm. Hör doch auf mit dem Beten. Wenn nicht bald was passiert, wird es in diesem Jahr für uns wieder zu spät sein. Zu spät für den Frieden. Von Sieg redet keiner mehr. Nur der Junge glaubt noch daran. Kinder und Verrückte. Wir müssen Luft bekommen, um im Osten wieder stärker einzugreifen. Ja, ja. Dieses Mal kommen Sie von Potsdam, flüstert er. Die Luft beginnt zu vibrieren. Hoffentlich hat Olga dort einen Graben. Olga ist so zart und dünn. Und sie hat doch ihre Mutter versprochen, auf sie aufzupassen. Olga ist doch ein halbes Jahr jünger, ein Kind fast noch. Olga, die jetzt einen ganzen Hof versorgt, das schafft sie doch gar nicht. Aber er soll nett sein, ihr Bauer. Und eine Kirche haben sie da auch. Nur evangelisch, aber sie darf zum Gottesdienst. Die kommen hierher. Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Hör auf, hör auf! Er reißt ihre betenden Hände auseinander und zieht die Pappe vom Fenster weg. Sofort bläst sie die Kerze aus. Tanzende Lichter senken sich aus dem tiefschwarzen Himmel herab und beleuchten den Garten wie ein stilles Feuerwerk. Weihnachtsbäume. Ist das schön? Er schaut verträumt durch das schuhkartongroße Fenster nach oben, wo das Verderben in den leuchtendsten Farben direkt auf sie zukommt. Das Dröhnen wird immer lauter, bis sie auftauchen wie riesige schwarze Hornissen. Er weicht zurück. Dann öffnet er den Mund und will etwas sagen. In diesem Moment zerreißt ihr die Detonation fast das Trommelfell. Die Wände zittern und neigen sich auf sie zu. Staub und Putzbrocken regnen auf sie nieder. »Raus!« brüllt sie und kann sich selbst kaum hören. In fliegender Hast klettert sie aus dem Bett, springt hinunter in die Küche und hilft ihm, ihr zu folgen. Sie spürt die Scherben unter ihren Füßen und rennt zum Fenster, das kein Glas mehr hat. Sie beugt sich hinaus und sieht auf die Straße. Durch den dichten Staub erkennt sie den Widerschein eines Feuers. Zwei Häuser weiter muss es sein, oben auf der Ecke. Wieder beginnt der Boden zu vibrieren. »Es werden immer mehr«, schreit er. Sie nimmt seine Hand und hastet den Flur entlang. Das Haus scheint unversehrt, nur die Scheiben sind alle zu Bruch gegangen. Der nächste Flieger ist so tief, dass er fast das Dach streift. Vielleicht stürzt er ab, genau hier, und verwandelt alles in eine Flammenhölle. Sie rennen in das riesige Treppenhaus und jagen die Stufen hinunter, bis sie vor der Kellertür stehen. Sie ist abgeschlossen. Es heult. Ein grauenhafter Ton, etwas so Fürchterliches hat sie noch nie gehört. Als ob im Himmel die Hölle los sei. Es wird lauter und lauter. Sie hält den zitternden Jungen fest an sich gepresst und duckt sich, macht sich so klein wie möglich, noch kleiner, fast unsichtbar. Dann kommen der unglaubliche Schlag und die Druckwelle. Das Haus ächzt und jammert in allen Fugen, aber es hält. Es ist ein gutes Haus, kräftig und solide. Es kann einiges aushalten. Aber nicht genug, wenn der nächste Einschlag es trifft. »Wir dürfen da nicht rein«, sagt der Junge und klappert mit den Zähnen. Er kauert auf dem Boden. Die Angst übermalt sein Kindergesicht mit Blässe. Die Augen hat er aufgerissen. Sie kennt den Blick. Er ist überall gleich, wenn das Grauen kommt. Sie zieht ihn hoch und packt ihn an den Schultern. »Du musst!« Sie läuft durch das Erdgeschoss hin zu dem kleinen Raum neben der Eingangstür, in dem Besen, Putzeimer und Gartengeräte stehen. Mit einer Axt kommt sie wieder. Sie schiebt den Jungen zur Seite und holt aus. Um sie herum geht die Welt unter. Die Kampfverbände fliegen Richtung Norden. Vermutlich werden sie dieses Mal Moabit und den Wellingheim suchen. Was hier herunterkommt, sind nur die Fuhrboten. Nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was den Menschen dort noch bevorsteht. Sie schlägt zu, noch einmal und noch einmal. Dann tritt sie gegen die Tür, die sich mit einem Mal nach innen öffnet. Das Heulen pfeift und singt in ihren Ohren. Sie reißt den Jungen hinter sich, beide fallen die Treppe hinunter und in diesem Moment schlägt es ein. Sie wirft sich über ihn und wartet. Er liegt unter ihr, sie erstickt ihn fast. Er keucht vor Angst und Atemnot, doch sie bleibt auf ihm liegen und wartet. Nichts geschieht. Das Dröhnen lässt nach, sie fliegen weiter. Gott sei den armen Seelen gnädig. Sie öffnet die Augen. Langsam steht sie auf und klopft sich den Staub aus dem Nachthemd. Hustend richtet sich der Junge auf. Beide starren durch das Kellerfenster in den Garten oder in das, was von ihm übrig geblieben ist. Die Bombe liegt in den Kartoffeln. Ein 50-Tonnen-Ungeheuer, dunkel, rauchend, und in seinem runden Bauch lauert der Tod. Wie lange sie so stehen, weiß sie nicht. Sie kann den Blick nicht von dem Monster abwenden. Gleichzeitig hat sie Angst, es zu provozieren. Sie spürt mit einem Mal die Ungeheuerlichkeit dieser Gnade, dass sie die Bombe sehen können und nicht sterben. Der Junge klettert auf den Waschtisch und sieht hinaus. »Das ist ja ein Ding! Der Zünder funktioniert nicht!« Sie geht zum Ofen und holt mit zitternden Fingern die Streichhölzer herunter, die immer neben dem Holz liegen. Dann zündet sie eine Kerze an und sieht sich um. Heute war der Keller verschlossen. Nur die Freifrau weiß, warum. Einmal, als sie nicht schlafen konnte, hat sie einen Wagen mit laufendem Motor gehört. Sie war zum Fenster geschlichen und hatte vorsichtig durch die Vorhänge gespäht. Es war niemand zu sehen gewesen. Doch dann war eine Gestalt aus dem Haus gekommen und sie war hastig zurückgetreten. »Was ist das?« fragt der Junge. Mehrere Kisten und zwei große, mit Decken verhüllte Gegenstände stehen in der Ecke vor den Regalen mit der Marmelade und den eingekochten Früchten. Er nimmt die Kerze und geht darauf zu. »Lass das«, sagt sie, »das darfst du nicht.« Doch er hat schon eine der Decken zurückgeschlagen. »Oh«, es klingt enttäuscht, »nur ein Bild.« Er bedeckt es wieder. Dann setzen sich beide auf den Boden und warten auf die erlösende Entwarnung. Als es endlich soweit ist, schleichen sie schweigend nach oben. Vor seinem Zimmer legt sie noch einmal den Arm um seine Schulter. Mehr wagt sie jetzt nicht mehr. Er senkt den Kopf und stößt mit der Stirn sanft an ihren Bauch. »Wären wir tot, wenn die Bombe explodiert wäre?« Sie greift ihm unters Kinn, hebt sein Gesicht zu sich hoch und leuchtet ihn mit der Kerze an. »Nein«, sagt sie. »Die Kellermauern sind viel zu dick.« Er nickt, als ob er ihr glauben würde.